Was ist das Motiv gewesen? Was hat die Leidenschaft Jesu angetrieben, sein Leiden auf sich zu nehmen? Sich selbst umzubringen und sich gleichzeitig ja auch umbringen zu lassen von den Menschen. Ganz sicher ist eine Sache, die uns leidenschaftlich machen kann, Zorn. Und ich möchte uns einmal damit überraschen heute Morgen, dass eben auch der Zorn bei der Kreuzigung eine Rolle spielt. Zorn Gottes auf die Sünde ist nicht Zorn Gottes auf den Sünder. Wir haben es eben schon gehört in der Lesung, Jesus Christus ließ sich belasten mit einer Last und er hat selber im Garten Gethsemane gezittert vor der Schwere dieser Last. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und mir diese Last wenigstens dadurch erleichtern, dass ihr mir jetzt als Jünger das Gefühl gebt, ich trage sie nicht ganz allein. Was ist das Geheimnis der Belastung, mit der Jesus Christus sich am Kreuz belasten ließ, damit wir entlastet würden? Aber von was? Der Apostel Paulus hat es schon gesagt, das Geheimnis des Kreuzes war für ihn so groß, dass er den Leuten, denen er verkündigt hat, zugemutet hat, ich bin als einer, dem seine ganze Bildung, seine ganze akademische Bildung nichts mehr bedeutet unter euch, nicht mit hohen gelehrten Worten, und was war er für ein Akademiker für die damalige Zeit, sondern ich kenne nur noch Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich will überhaupt nichts anderes wissen unter euch von so einer Kanzel oder von da, wo er damals dann gepredigt hat, als Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten, ganz speziell. Was ist das Geheimnis, das ihn das ausrufen ließ, dass er erkannte, hier liegt etwas so Großes für uns verborgen? Und da möchte ich ein bisschen helfen mit ein paar Folien heute. Und wir wollen mal sehen, ob wir sie ganz sehen können, sonst nehmen wir die Platte einfach mal ab. Ja, nehmen wir sie einfach ab. Die erste Folie, die uns ein bisschen helfen soll, unsere Gedanken theologisch in die Linie zu bringen. Meine Frau und ich wissen sehr gut, etwas mit dieser ersten Folie anzufangen. Auf vielerlei Weise hat man schon versucht, den Abstand, den die Sünde zwischen uns und Gott gerissen hat, zu malen. Es gibt viele Zeichnungen, mit denen wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen in der Gemeinde versuchen, diesen Abstand, den die Sünde gerissen hat, zu verdeutlichen. Für meine Frau und mich ist immer wieder ein besonderes Bild, dass sie aus Lübeck ist und 60 Kilometer ungefähr, wenn überhaupt, weiter nördlich ist dann der Fehmarnsund. Und das deutsche Wort Sünde könnte sein, dass es von dem Ursprung des Wortes Sund herkommt. Und der Sund ist der Abgrund, den mit der Zeit das Wasser gerissen hat zwischen zwei Dingen, die eigentlich zusammengehören, nämlich der Insel und dem Festland. Dazwischen klafft nun ein Graben. Und die Frage ist, wie kann er überbrückt werden? Fehmarn, Sund. Das Festland, ein Bild für Gott, die Insel, die eigentlich zusammen mit dem Festland gehört, ein Beispiel für den durch die Sünde isolierten Menschen. Und Sie sehen hier auch ja gleich, vom Gott her ein Zorn gegenüber diesem Sund. Weil Gott die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Das ist ganz einfach. Denn er hasst alles das, was uns von ihm entfremdet, was uns von ihm wegbringt. Sünde ist zutiefst etwas Gemeines, Furchtbares, weil sie das ist, was uns von unserer Lebensquelle Gott selbst abschneidet. Auf der einen Seite also Gott, auf der anderen im großen Abstand davon der Mensch. Wir wollen uns einmal wieder klar machen, auch in dieser Passionszeit, der Abstand zwischen Gott und Mensch ist nicht deswegen so groß, weil man Gott nicht sehen könnte, weil der Mensch begrenzt ist und Gott ist unbegrenzt, weil der Mensch endlich ist und Gott ist unendlich, sondern der Abstand ist eher nicht seinsmäßig, metaphysisch für die philosophisch Interessierten, sondern ist moralisch begründet, ethisch. Das heißt, wir sind in den Abstand erst gekommen, sagt die Bibel. Und deswegen auch, glaube ich, diese verborgene Sehnsucht nach der Harmonie mit unserem Schöpfer, nach der Harmonie mit der Schöpfung, nach der Harmonie mit dem Geschöpf, schließlich letztlich sogar auch nach der Harmonie mit mir selbst, die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, wo die Gemeinschaft mit Gott einmal war. Der Mensch ist nicht von Gott getrennt, weil er so klein ist, weil er nur ein Staubkorn im Universum ist, sondern weil er sich in der Rebellion der Sünde von Gott losgerissen hat. Was haben wir jetzt noch zu beanspruchen? Haben wir noch ein Recht darauf, glücklich zu sein? Haben wir ein Recht auf unser Leben? Wir Menschen, die wir so viel auf Menschenrechte pochen, sagt die Bibel, haben im Grunde nur noch das Gericht verdient. Das ist unser Recht, denn wir haben uns selber vom Leben abgeschnitten. Und nun, wie antwortet Gott auf unsere Rebellion? Und das ist das Interessante. Wir finden in der Bibel tatsächlich den Zorn Gottes. Aber ich möchte Sie darauf hinweisen, das ist auch eine Hilfe. Es ist nicht nur was Schreckliches. Es bedeutet nämlich, dass es diesen lieben Gott, in Anführungszeichen, also den zittrigen alten Greis, Entschuldigung, der zu schwach ist und zu senil, dass er nur noch gerade zählen könnte und der deswegen 5 Grade sein lässt, der uns deswegen vergibt, weil er nicht mehr 2 und 2 zusammenzählen kann, sondern 5 Grade sein lässt, der nicht mehr richtig zählen kann, den gibt es einfach nicht. Der deswegen wirklich harmlos wäre. Gottes Zorn ist nämlich im Grunde etwas Erstaunliches. Vielleicht im wörtlichen Sinne sogar Wunderbares. Also er offenbart uns etwas Wunderbares, denn er interessiert sich für uns. Wir sind ihm wichtig. Wer ist deinen Zorn wert? Wer ist meinen Zorn wert? Jemand, der mir wichtig ist. Wir haben zum Beispiel in der Nachbarschaft jetzt einen Hund, der manchmal in der Nacht kläfft. Wir haben uns mal darüber unterhalten, dass es auf dem Dorf mal den Spruch gab, was kümmert es den Mond, wenn ihn die Hunde anbellen? Kennen Sie das Sprichwort? Ich habe es lange nicht gekannt. Was kümmert es den Mond, wenn ihn die Hunde anbellen? Das heißt, wenn sich in einem Dorf die Hunde versammeln auf der Gass und bellen nachts den Mond an, und der Mond steht erhaben da, was kümmert es ihn? Niemand hat je gehört, dass der Mond darauf antworten würde. Wenn wir Gott anbellen, dann, in Anführungszeichen, dann bedeutet das etwas, weil wir sind Gott etwas wert. Gott reagiert. Wir sind nicht Luft für ihn. Dass es ihn überhaupt berührt, was wir anstellen, bedeutet, wir sind keine unwichtigen Lebewesen im Universum. Wir sind erstaunlich bedeutsam. Ist es überhaupt zu begreifen, dass Gott sich von so kleinen Lebewesen wie wir provozieren lässt zur Reaktion des Zorns? Und das ist sensationell. Gott kümmert es, wenn wir ihn anbellen. Eine Szene aus dem Hasenwinkel, wenn es jetzt wieder wärmer wird, so an diesem Wochenende ging das so richtig los. Man spürte wieder die Skater und die Roller über die Fußgängerplätze rattern, neben einem leeren Schulhof am Nachmittag oder jetzt auch dann auf den Bürgersteigen und auch auf der Straße. Und wenn ich dann unter all den Jungs, die sich da treffen und halsbrecherische Sachen vollziehen, und ab und zu fahren die Autos in unserer Einbahnstraße halt leider sehr schnell, weil sie wissen, da kann keiner entgegenkommen. Und ich ermahne einen bestimmten Jungen unter diesen Jungen und sage, Vorsicht, treib's nicht zu wild, sonst hole ich dich raus. Und er macht's einfach gerade noch wilder. Dann nehme ich ihn beim zweiten Mal vielleicht mal heraus und rede mit ihm ganz persönlich, weil dieser eine ist mein eigener Sohn. Er ist einen gewissen Zorn wert. Ich liebe ihn, daher mein Zorn, wenn er nicht gehorcht. Also, wenn Gott uns zürnt wegen unserer Sünde, setzt das voraus, dass Gott ein unglaubliches Interesse an uns hat. Deshalb erster Gedanke, Gottes Zorn ist etwas Erstaunliches. Ein großer Theologe, Martin Kehler, das so als Merksatz sagte, wir sind Gott seinen Zorn wert. Und nun die nächste Folie. Gottes Zorn ist also etwas Besonderes, nicht nur negativ. Aber dabei lässt Gott es nicht bewenden. Die Botschaft der Bibel ja ist, dass er jetzt nicht nur von ferne einfach zornig über uns ist, sondern Passion heißt, er tritt leidenschaftlich in Aktion und er tut etwas geradezu völlig Überraschendes. Er stellt nämlich in den Graben, in den Sund einen Mittler. Und Sie sehen hier, dass dieser Mittler an zwei Stellen verankert wird. Wie die beiden Säulen der Fehmarn-Sund-Brücke auf der einen Seite auf der Insel verankert werden müssen, die Brückenpfeiler, und auf der anderen Seite am Festland, sonst könnte die Brücke nicht in ihrer Spannung gehalten werden. So verankert Jesus Christus als Mittler sich auf der einen Seite bei Gott und auf der anderen Seite bei den Menschen, um diese Brücke zu schlagen, über den Abgrund hinweg. Ein Mittler, der bei Gott und bei Menschen verankert ist, damit die Brücke zwischen Gott und den Menschen wieder geschlagen werden kann. Und Gott stellt einen in die Mitte, das ist neben Gottes Zorn nun die zweite erstaunliche Tatsache heute Morgen. Er stellt einen in die Mitte. Und das Besondere, auf was ich jetzt besonders aufmerksam machen will, ist, dass mir plötzlich aufging in der Vorbereitung zu dieser Predigt ein Gedicht, das wir sonst sehr passend an Weihnachten zitieren ab und zu mal. Das passt, das ging mir das erste Mal auf, auch sehr genau in die Passionszeit. Denn er trat freiwillig in diese Spannung ein. Und der Schweizer Dichter Pfarrer Kurt Marti hat das in seinem Gedicht eindringlich gestaltet. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt, deswegen zitieren wir es einerseits an Weihnachten. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt. Und die mich gebar, wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt. Erstmal bis hierhin, dass wir es uns nochmal auf uns wirken lassen. Hier ist wirklich menschliche Urerfahrung dichterisch zusammengeballt, verdichtet. Der Satz muss von uns allen unterschrieben werden. Ich wurde nicht gefragt, ob ich auf diesem Planeten leben will. Ich wurde nicht gefragt, in Deutschland, in Wiesbaden zur Welt gekommen zu sein. Ich wurde nicht gefragt nach meinem Temperament. Wir wissen heute genetisch alles sehr viel festgelegt. Erziehung kann überhaupt nicht mehr viel machen, wissen Sie. Und ich wurde nicht gefragt, im 20. Jahrhundert geboren zu sein. Das heißt, in diese Auseinandersetzung, denen wir am Ende dieses 20. Jahrhunderts begegnen müssen und jetzt inzwischen schon das nächste. Niemand wurde gefragt, stimmt's? Keiner hier in der Bank, keiner. Außer dem einen, so geht das Gedicht weiter. Und wir können es jetzt nicht sehen, deswegen sage ich es mal, Kurt Marti schreibt alle Worte klein und nur das eine Wort einen, außer dem einen, schreibt er groß. Um das mal so besonders zu betonen. Da ist also diese Ausnahme, der eine, der Großgeschriebene unter uns Kleingeschriebenen. Da gibt es diesen einen, der wurde gefragt, denn er sitzt auf der einen Seite nicht mit uns im Boot, er gehört auf die andere Seite, die Freiheit, die Seite Gottes. Und nun möchte ich mir das oft immer ganz bildlich und kindlich vorstellen, auch als akademisch gebildeter Theologe, ganz kindlich. Der Vater fragt den Sohn. Der Vater öffnet dem Sohn die Augen, macht ihn wissend und sagt, siehst du jetzt schon vor dir, Jesus Christus, den Mann an einem Kreuz angebracht? Siehst du? Siehst du die Henkersknechte? Siehst du das Grinsen, dass du nur einer von vielen bist, die an diesem Tag gekreuzigt wurden? Siehst du die Peitschen in der Hand? Siehst du am Ende der Peitschen die Riemen mit Bleikugeln geflochten, die, wenn sie zuschlagen, auch Haut zerfetzen können? Siehst du blutüberströmt dich dastehen? Siehst du alle Folterkammern dieser Welt, auch die im Augenblick, während wir heute Morgen uns hier treffen? Siehst du alle KZs dieser Welt, nicht nur die im Dritten Reich? Siehst du alle Brutalität und Sadismus zusammengeballt? Das ist dein Lebensende. Bist du dazu bereit? Du bist gefragt. Und das Gedicht geht weiter. Niemand wurde gefragt außer dem einen. Und jetzt hat der Dichter einen langen Abstand gemacht, einen Zeilenabstand. Das heißt, wie als wenn du und ich den Atem anhalten sollen, bevor wir das weiterlesen und auch das Universum und die ganze unsichtbare Welt den Atem anhält und in diese atemlose Spannung fällt dann das alles verändernde Wort. Und der sagte, ja. Und dieses Ja ist die Weltenwende. Und nun steht unter uns, Ungefragten, der eine, der gefragt wurde und Ja sagte, weil er uns wählte. Wir konnten nicht wählen. Verwandtschaft ist Zwangsbekanntschaft, wie wir wissen. Aber Jesus hat uns freiwillig gewählt. Er hat sich für uns entschieden. Und nun steht er da in der Mitte als Mittler und als Vermittler zwischen Gott und Menschen. Und deswegen müssen wir die Abbildung etwas verändern und die dritte Folie macht deutlich, wie. Dieser Mittler steht nämlich einmal vor uns Menschen als Repräsentant Gottes. Also das heißt, was Sie sehen durch den Pfeil, den roten Pfeil in Jesus Christus, auf uns hingedeutet, von oben nach unten ist, bedeutet, alles, was er den Menschen tut, ist ihnen von Gott getan. Alles, was er dir und mir getan hat, ist dir und mir von Gott getan. Er repräsentiert Gottes Bewegung auf uns zu. Und auf der anderen Seite, das sehen Sie von unten nach oben, deswegen durch die Farbe nochmal verdeutlicht, in Jesus Christus, die Spannung, die wahrer Gott und wahrer Mensch in einem war, auch gleichzeitig wir vor Gott, weil er war Mensch, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und deswegen, alles, was wir Menschen ihm antun, Jesus Christus, angetan haben und heute noch antun, tun wir Gott an. Das müsste man mal Zeit haben, mit diesen Kabarettisten von heute in Kontakt zu kommen, die davon nichts mehr wissen, und die deswegen so Sprüche loslassen über zum Beispiel diesen Streit in dem, über die Kreuze in Schulklassen, dann zum Beispiel gesagt haben, der eine, ich weiß den Namen gerade nicht, och, so 2000 Jahre rumhängen am Kreuz ist ja auch nicht gerade ein tolles Vorbild für die Jugend, da kann man auch abhängen, ne? Und er weiß überhaupt nicht, dass er damit auch Gott was antut, was er Jesus antut, in seiner Gleichgültigkeit. Andererseits steht dieser eine in der Mitte vor Gott als der Repräsentant der Menschheit. Also, was der Mittler tut, das gilt vor Gott als das Tun der Menschen. Und was ihm geschieht, das geschieht uns Menschen insgesamt. Deswegen hat Paulus ihn, glaube ich, auch deswegen den zweiten Adam genannt, weil jetzt die Menschheit in Jesus Christus nochmal neu beginnt. Also wie der erste Adam die Menschheit war, weil es keinen anderen gab und deswegen fiel mit der Sünde Adams die ganze Menschheit in Sünde, wird jetzt durch diesen einen Mittler, der neue Adam ist, der ganzen Menschheit nochmal eine neue Chance gegeben, weil er ist der zweite Adam. Und wir sind alle mit ihm einbegriffen. Das heißt, ein Christ, der an Christus glaubt, wird mit Jesus Christus gekreuzigt, aber wird auch mit ihm wieder auferstehen zu einem neuen Leben. Das heißt, das, was in uns Gott entgegenstand, das wird vernichtet. Und der neue Mensch, der entsteht. Das Menschliche in Jesus hat mal ein Theologieprofessor, so wirklich ein Akademiker, einer Reisegesellschaft durch Israel klargemacht. Manchmal, das würde auch mir so gehen, ist mir auch so gegangen, 1979. Ich war das erste und bisher einzige Mal da. Natürlich wünschte man dann auch, dass man so ein spirituelles Erlebnis hat, dass man irgendwie dadurch, dass man weiß, da ist er gegangen und da hat er vielleicht gestanden und da hat er sich vielleicht aufgehalten, auch irgendwie ein besonderes Gotteserlebnis. Ja, so ist es. Und dann ist der Schock sehr groß, weil man sieht nur Steine. Aber da war wieder so eine Gesellschaft, die da durchreiste und auch erhabene Gefühle wollten sie durch ihre Seele ziehen lassen. Sie waren ja auf des Heilands Spuren unterwegs. Und durch ein kleines jüdisches Dorf geht's auch und auf der Gasse spielen die Kinder im Staub, zerlumpt, mit zerrissenen Kitteln und unter ihnen so ein kleiner, auch mit dunklen Augen verschmutzt. Und unter der Nase, da sieht man halt auch was so kleine Kinder da haben können. Und da greift sich dieser Professor diesen Jungen und sagt und stellt ihn so mitten in die Reisegruppe und sagt, so hat er ausgesehen. So hat er ausgesehen. Was ein Schock. Da war die ganze erhabene Stimmung weg. Wie dieser verlumpte, dreckige Junge auf der Gasse spielen, so hat Jesus ausgesehen? Ja, natürlich. Wahrer Mensch, verstehen Sie? Wenn man diesen Jesus vor einem Arzt hätte röntgen lassen, dann hätte man festgestellt, dieselben Knochen wie du und ich, dasselbe Nervensystem, derselbe Kreislauf, dieselben Lungen, Niere, alles. Mensch wie wir. Wenn er durstig war, war er durstig, wenn es kalt war, hat er gefroren. Wenn man ihn schlug, empfand er Schmerz. Und wenn man ihn peitschte, floss das Blut. Und zugleich, dieser ganze wirkliche Mensch steht vor uns als der Vertreter Gottes, unfassbar diese Spannung in der Passion Jesu, als Gottes Anwesenheit bei uns. Und was tut er? Er bringt den Menschen die gute Nachricht, ihr könnt nach Hause kommen zum Vater, das Wort von der Vergebung. Und die Reaktion, ganz verblüffend. Das war schon in der ersten Folie. Gottes Hass. Hass auf Jesus. Denn das Wort von der Vergebung erklärt uns etwas über unser Verlorensein. Hätte er nur kritisiert, beschimpft, hätte er gesagt, ihr müsst das ab jetzt besser machen, ich bin euer Lehrer, dann hätte Gott uns einen Pädagogen in ihm geschickt. Hätte er uns irgendwie gesagt, ihr seid ein bisschen krank, ihr braucht einen Arzt, aber das kann man alles heilen, dann hätte er uns einen Arzt geschickt. Aber er hat uns einen geschickt, der gesagt hat, ihr seid so total verloren. Es hilft nur noch Vergebung. Es ist eben nicht so, wir können es wieder gut machen, was wir ausgefressen haben. Es ist viel zu tief, es ist viel zu gewichtig. Wir sind in Sünde gefallen, von Gott weg, von von uns aus ist unmöglich, diese Brücke zu schlagen. Und so ist es eine sehr demütigende Sache, wenn du und ich erfahren müssen, es ist so verloren, uns hilft nur die Vergebung. Und das bedeutet dann auch, dass er nicht nur Mensch wurde, so wie eben geschildert, sondern dass er dann eben auch, und das ist jetzt das Besondere bei der Passion, in die Schuldverstricktheit hineinstieg. Paulus sagte es so, er, der nichts von Sünde wusste, ihn hat Gott zur Sünde gemacht. Also ein Bild, das ich zum Schluss wage, wenn Sünde einmal mit Altmetall, mit Schrott verglichen werden könnte, also die Sünde eines jeden unter uns ein massiver Klumpen, wenn man alle Sünde aller Menschen und aller Zeiten und aller Kontinente nun zu einem gigantischen Haufen auftürmen würde, wenn man dann all dieses Altmetall einschmelzen und aus der flüssigen Masse ein Bildwerk, eine Plastik gießen könnte, wie würde diese Figur aussehen? Was würde sie darstellen? Etwa die Fratze des Teufels? Nein, das ist das Erschütternde. Den gekreuzigten Christus würde das darstellen. Für uns zur Sünde gemacht, vom Scheitel bis zur Sohle, mit jedem Glied seines Körpers, mit jedem Atemzug. Luther hat es mal so gesagt in seiner drastischen deutschen Sprache: Du, Jesus, bist der größte Mörder, Dieb, Ehebrecher, Gotteslästerer, Heiligtumsschänder, Schurke, einen größeren wird es nicht geben. Und dann hat er sich nicht abgewandt und ihn für lächerlich erklärt, sondern er ist niedergekniet vor diesem Gekreuzigten. Weil es ja Luthers Schuld war, weil es ja deine und meine Schuld ist und unser aller Schuld, die sich da in diesem Gekreuzigten zusammenballt. Und wer ihn anders sieht, der sieht ihn nicht ganz richtig. Und deswegen die letzte Folie. Wie antwortet Gott nun darauf? Er lässt sein Gericht, seinen Zorn über ihn hereinbrechen. Das ist die Passion im Kern, der ja nun die Sünde in Person wird. Der Blitz hier als Symbol für Zorn Gottes trifft den Repräsentanten der Menschheit, trifft in ihm uns. Und so wird der Mittler als Repräsentant Gottes vom Gotteshass der Menschen getroffen einerseits und als Repräsentant der Menschheit vom Zorne Gottes getroffen. Von zwei Seiten zuckt der Blitz nieder. Denn verflucht aus menschlicher Sicht ist, wer am Kreuz hängt. Und das ist das, was ihn von menschlicher Seite trifft. Wer am Kreuz endet, ist wirklich verdammt. Es gibt die Theorie, dass die Pharisäer sogar das auf die römische Hinrichtungsart der Kreuzigung bezogen haben. Wer am Kreuz endet, ist von Gott verdammt. Deswegen wäre Jesus jetzt wirklich vernichtet. Wer am Kreuz endet, ist fertig. Auch die Jünger wussten das. Das muss ihnen bestimmt in diesen entscheidenden Tagen auch ein Grund zu ihrer tiefen Verzweiflung gewesen sein. Und Gott selbst hat sich von diesem Jesus losgesagt, es könnte sein der tiefste Moment der ganzen Weltgeschichte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und deswegen wollen wir uns, ich bin selber in dieser Passionszeit kaum so richtig dazugekommen, nochmal Zeit nehmen. Auch nächste Woche wird es eine kleine Passionsandacht nochmal geben, am Donnerstagabend, diesem Geheimnis nachzuspüren und was es für uns bedeutet. Bevor wir dann auch Ostern feiern dürfen. Und wir wollen sehen, was er auf sich genommen hat, mit was er sich hat belasten lassen, damit wir entlastet sein können von der größten Last. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.